Ich habe euch einen Vogel mitgebracht und ich lese eine Bibelstelle dazu und ich möchte heute ein bisschen über unser Gottesbild sprechen und über das Reich Gottes. Das ist mein Thema. Ich steige ein mit dem Psalm 91 und das ist, glaube ich, ein Psalm, vielleicht habt ihr vor kurzem eine Predigt drüber gehört. Jetzt in der Zeit von Pandemie passt es wie die Faust aufs Auge. Aber ich möchte jetzt nicht darauf zurückkommen, sondern eben auf ein gewisses Gottesbild. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er rette dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Amen. Wer von euch stellt sich Gott mit Flügeln vor? Hand hoch. Ich stell den mal dahin, den Kerle. So. Also wenn ich den Psalm durchlese, dann versuche ich mir schon das vorzustellen, Gott mit Flügeln. Und der Hesekiel hat ja zumindest mal diese vier Gestalten vor dem Thron Gottes mit Flügeln beschrieben. Auch über dem Gnadenthron im Tempel sind Seraphime mit Flügeln, die sich ausbreiten. Aber wenn es jetzt um das Bild von Gott geht, das jeder Einzelne von uns hat, dann ist es, glaube ich, so, da wird sich kein Bild mit dem anderen decken. Wenn ich jetzt mal durchgehe durch die Reihen und mal nach Adjektiven frage, wie ihr Gott beschreiben würdet, das mache ich jetzt einfach mal. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Gott ist liebevoll. Was sagst du?
Er hat Erbarmen.
Erbarmen.
Freundlich.
Gnädig.
Barmherzig.
Er ist treu, jawohl.
Wohlwollend.
Eine noch.
Er ist auch eifersüchtig.
Eifersüchtig, sehr gut. Er ist streng, er ist manchmal zornig. Also es sind lauter Adjektive, die Gott beschreiben. Und man könnte es jetzt weiterführen. Genau, zärtlich. Man könnte es weiterführen. Und Fakt ist, diese Worte, wenn wir die hören, die bewegen in jedem von uns irgendwas anderes. Ja? Und letztendlich haben wir dann irgendwann mal ein Bild. Und das verfestigt sich vielleicht auch im Laufe der Zeit. Ein Bild von Gott. Und dein Bild ist wahrscheinlich anders wie das von deiner Frau oder von deinem Nebensitzer. Dein Bild von Gott. Bei mir ist es so, ich sehe die Erkenntnis Gottes vielleicht wie so ein großes Puzzlespiel. Also nicht nur 1000 Stücke, sondern richtig eine Herausforderung, wo man vielleicht ein ganzes Leben lang dran sitzt an diesem Puzzle. Und immer wieder mit jeder Predigt kriegt man vielleicht ein Puzzlestückchen mitgeliefert. Und dann guckt man, wo passt es rein. Und irgendwann hat man vielleicht ein Bild von Gott. Oder man merkt, hoppla, das Puzzlestückle, das sitzt an der falschen Stelle, das muss ich irgendwo anders einpassen oder das passt gar nicht mit rein. Und so wächst mit der Zeit unser Bild von Gott, wird reifer, wird tiefer, aber es darf sich nie irgendwie festfressen. Man kann nie sagen, ich weiß, wie Gott tickt, ich verstehe Gott jetzt. Das ist, glaube ich, das können wir vergessen. Der Paulus, der sagt im Korintherbrief, jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel, das Bild von Gott. Einmal aber werden wir von Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen. So deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Und das schiebe ich jetzt einfach mal aktuell als Trost rein für die, die jetzt ein Familienmitglied verloren haben. Diejenigen, die sehen jetzt Gott so, wie er ist, in seiner ganzen Herrlichkeit, in seiner Glanz, in seiner Schönheit. Und Gott ist ein Gott der Schönheit, wisst ihr das? Wenn ich die Natur angucke, dann weiß ich, Gott ist ein Gott der Schönheit und wir werden dereinst überwältigt sein von seiner Schönheit. Das mal als kleiner Trost. Ja? Halleluja. Ja, und der Paulus hat ja das geschrieben, diesen Vers über die Erkenntnis Gottes, dass wir einfach nur wie durch einen trüben Spiegel ihn erkennen können, aber er lässt sich dadurch nicht entmutigen. Er schreibt sogar im Gegenteil, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden Und das haben wir vielleicht jetzt gerade auch so ein bisschen, Gemeinschaft seiner Leiden mit ihm. Und ich sage euch eins, eine Krise ist wichtig in einem Menschenleben. Ihr müsst Krisen auch annehmen können. Gemeinden, die verfolgt werden, die wachsen. Ein Betrieb, der in der Krise kommt, der hat eine Chance, sich zu verändern und Dinge anders zu machen. Und auch in deinem Leben, wenn eine Krise ist, ist das eine Chance für dich. Ich habe viele Krisen in meinem Leben gehabt, ich kann es euch erzählen, aber ich bin für jede einzelne wirklich dankbar. Wenn man drinsteckt, ist das absolut ein No-Go, ich weiß es. Aber wir werden wieder rauskommen und gestärkt sein. Halleluja. Ja, die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Paulus jagt einem Ziel nach, nämlich Jesus zu erkennen, Gott zu erkennen und ihm dadurch gleich zu werden. Und dem Ziel möchte ich jetzt gemeinsam mit euch in der Predigt auch nachjagen. Und ich hoffe, dass ich da auch Gnade habe und ihr mir folgen könnt. Ich möchte euch eine weitere Perspektive geben auf diesen einzigartigen, großen, liebevollen, weisen und gerechten Gott, der sich uns in Jesus Christus offenbart hat. Jesus kommt als Sohn von einem Zimmermann und als Sohn Gottes auf diese Welt. Und bis er 30 Jahre alt ist, führt er ein ziemlich unspektakuläres Leben. Aber dann lässt er sich taufen. Und dann wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und von dieser Stunde an lehrt und predigt er schwerpunktmäßig über ein Thema. Das Reich Gottes. Das Reich Gottes. Dafür brennt Jesus. Dafür geht er alles ein. Er kann die Leute fesseln damit. Und er rennt auch offene Türen damit ein. Die Leute wissen nämlich Bescheid über Reich. Und was das Thema Reich anbelangt, sind auch wir Deutsche Spezialisten, kann man sagen. Deutsche Kaiser waren Herrscher über das römische Reich deutscher Nationen. Wir bezahlten lange mit der Reichsmark, hatten Reichsflaggen, einen Reichskanzler, sogar ein drittes Reich, ja, für die ich mich manchmal schämen muss, noch Deutscher zu sein. Und den Israeliten, denen ging es zu der Zeit auch so. Auch sie waren beherrscht vom römischen Reich. Sie waren Teil von einem Weltreich. Und das waren sie nicht gerne, ihr Lieben. Sie waren ein unfreiwilliger Teil. Und eine ganze Nation hoffte eigentlich zu der Zeit Jesus auf einen Befreier. Dass jemand kommt und diese Herrschaft ein Ende macht und Israel wieder in die Unabhängigkeit führen würde. Aber dieser Jesus zerstört diese Hoffnung schon im Keim. Er sagt ganz klar, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich möchte kein Herrscher und König in der sichtbaren Welt sein. Und mit diesem Satz weist er uns darauf hin, dass er ein Herrscher in einem unsichtbaren, in einem geistlichen Reich ist, in einer geistlichen Welt. Und in jeder von seinen Predigten betont er auch, dass diese Regeln in seinem geistlichen Reich nicht so sind wie die Regeln in der sichtbaren Welt. Die sind krass anders. Krass anders. Und da möchte ich mal ganz kurz jetzt einen Blick drauf werfen. Ich möchte mal ganz tief drauf eingehen, aber so diese Besonderheiten im Reich Gottes, wir kennen sie alle, aber es ist manchmal gut, wenn man es nochmal hört oder von einer anderen Seite nochmal erklärt kriegt. Also, kennt ihr denn den Schlüssel zum Reich Gottes? Was muss ich bringen? Was muss ich in der Hand haben, damit ich da reinkomme? Durch die Tür. Das ist vielleicht der zweite Schritt. Aber was musst du, um diese Wiedergeburt zu erlangen? Das habe ich übrigens in Leichingen gepredigt und da kam dieselbe Antwort. Das ist nicht falsch, aber da kommt noch was davor. Was müssen wir bringen? Unseren Glauben müssen wir bringen. Wir müssen einfach sagen, Herr, das, was du mir sagst, das nehme ich an. Ich vertraue dir, ich glaube dir. Der Schlüssel zum Reich Gottes ist der Glaube. Glaubst du also, dass das Reich Gottes existiert und Jesus der König ist und der Herr, dann bist du Bürger im Reich Gottes, wenn du ihn als deinen Herrn annimmst. Ganz einfach. Der erste Schritt durch die Türe ist einfach im Glauben, die Türe aufzumachen und einzutreten. Und dieser Glaube ist natürlich auch der Schlüssel, um Dinge zu erlangen im Reich Gottes. Ganz interessant. Ich bin als kleiner Junge auf dem Bau aufgewachsen, wir hatten ein Baugeschäft und früher gab es noch so alte Maschinen, da gab es zum Beispiel so ein Förderband, das war unten mit einem alten Dieselmotor, hat man da angeworfen, hat er losgetuckert und dann ging dieses Band so über Rollen hoch bis aufs Dach und da konnte man zum Beispiel Ziegelsteine hochlegen oder irgendwas anderes oder den ersten Stock und hat dann quasi die Steine hochgebracht. Und für mich ist das irgendwie so ein tolles Bild, weil ich durfte da ab und zu mal drauf sitzen, wenn es nicht allzu hoch ging, als kleiner Bub. Und dann hat mich mein Vater so hochgefahren in den ersten Stock und oben hat mich dann einer abgenommen. Für mich ganz geniale Sache. Und ich möchte es jetzt mal so vergleichen. Dieses Förderband, das ist unser Glaube. Da steht unten Jesus mit seinen ganzen Segnungen, wo er für uns hat. Die ganzen Verheißungen, wo für uns da sind. Und eigentlich müssen wir dieses Förderband anschalten, das ist der Glaube, dass sich das dreht und dass sich das nach oben bewegt und dass wir das oben irgendwann mal abnehmen können. Diese Geschenke, diese Gaben, die Gott für uns hat. Immer gut, wenn man sich vielleicht mal so ein Bild zur Hilfe nimmt, um das zu verstehen. Der Schlüssel zum Reich Gottes ist der Glaube. Und natürlich, das Reich Gottes ist unsichtbar, aber man kann es erleben. Jeder oder keiner wird abstreiten, dass es Luft um uns herum gibt, obwohl es nicht sehen kannst, aber du kannst es spüren. Du brauchst also keine große Diskussion eingehen mit jemandem, ob es Luft gibt oder nicht. Es ist einfach erfahrbar. Und genauso ist es mit dem Reich Gottes. Manchmal verstricke ich mich, wenn ich mit jemandem spreche, der nicht an Gott glauben möchte, verstricke ich mich in Argumentationen. Aber dann denke ich immer wieder, nö, das Reich Gottes ist erfahrbar. Und man muss einfach Menschen ermutigen, Gott zu suchen. Geh auf Gott zu, er geht dir entgegen. Also, Reich Gottes ist unsichtbar, aber man kann es sehr gut erleben. Im Reich Gottes sind die armen Menschen die Reichen. Im Reich Gottes sind die, die sich selbst erniedrigen und die anderen dienen, die Großen. Im Reich Gottes wächst nicht, das Reich Gottes wächst nicht durch Landeinnahme wie die weltlichen Reiche, dass man eine Armee losschickt und einfach mal in ein anderes Land einfällt und kämpft, um Land zu gewinnen, sondern durch Herzenseinnahme. Also auch nicht durch den Kopf irgendwie, sondern es geht alles übers Herz. Wir müssen die Herzen der Menschen erreichen. Das ist ganz wichtig und wir vergessen das oft, wenn man über Jesus spricht und so, dass man einfach versuchen muss, das Herz zu erreichen von den Menschen. Und da hat jeder irgendwo einen Punkt, wo er vielleicht offener ist und wo er ansprechbar ist. Genau. Im Reich Gottes kümmerst du dich um die anderen und Gott kümmert sich um dich. Das Wertvollste, was man im Reich Gottes besitzen kann, das ist die Liebe. Aber dummerweise vermehrt sie sich nur, wenn man sie verschenkt. Oder Gott sei Dank vermehrt sie sich nur, wenn man sie verschenkt. Ja, das ist das Wertvollste, was du besitzen kannst. Und da sollte man nicht drüber hinweglesen oder drüber hinwegdenken. Das ist was, was man wirklich mit nach Hause nehmen kann. Wenn ich Liebe habe, dann ist das Wertvollste, was ich besitzen kann. Und die Welt, die lehrt uns ja immer andere Sachen. Was ist Erfolg in der Welt? Mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Frau, meine was weiß ich was alles. Ja, alles das wird vergehen, das wirst du irgendwann verlieren oder gar nicht mehr schätzen wollen. Aber was bleibt, ist die Liebe. Und die sollten wir immer wieder reichlich verschenken. Das Motto im Reich Gottes heißt, dabei sein ist alles. Es gibt nämlich nirgends auf dieser Welt, weder in der sichtbaren noch in der unsichtbaren Welt ein Machtvakuum. Stell dir mal vor, du würdest jetzt irgendwo auf dem Südpol oder im Amazonas dir ein Häusle bauen und du denkst, da ist ja weit und breit niemand unterwegs, keine Regierung. Und das wird wahrscheinlich auch klappen. Aber wenn du jetzt anfangen möchtest, einen Ölturm hinzustellen und da nach Öl zu bohren, da wird, egal wo du bist auf diesem Planeten, jemand aufmerksam auf dich werden und sagen, hoppla, das ist mein Land, das ist unsere Regierung, da gelten unsere Gesetze und du musst dich unter diese Gesetze stellen. So, das heißt aber, im Umkehrschluss, wer sich nicht auf die Seite Gottes stellt, der kommt nicht in den eigenen Himmel, sondern der wird einkassiert vom Gegenspieler Gottes. Von dem Engel, der sich gegen Gott gestellt hat, der alle seine Regeln verdreht hat und der uns Menschen abgrundtief hasst. So weit, so abgedreht und so verrückt geht es im Reich Gottes zu. Aber irgendwo auch plausibel natürlich. Dieses Modell hat für mich erklärt, der ich lange, lange Zeit in meiner Jugend auf der Suche war, warum Menschen so wunderbar gut sein können wie meine Oma oder Menschen so abgrundtief böse sein können auch. Wir sind als Gefäße für Gottes Geist geschaffen. Und wo Gottes Geist nicht hin darf, da stehen schon andere Geisterschlange. Oder moderner ausgedrückt andere Gesinnungen. So, das war jetzt der kurze Überblick über das Reich Gottes. Und jetzt möchte ich ganz explizit heute mal auf die Machtstrukturen im Reich Gottes eingehen. Und erstaunlicherweise finden wir da Parallelen zu weltlichen Machtstrukturen. Aber ich möchte gleichzeitig darauf hinweisen, dass das alles nur ein Versuch ist, was zu erklären, was wir eigentlich nicht so richtig begreifen können. Weil Gott ist einfach unbeschreiblich. Aber manchmal brauchen wir vielleicht einen Vergleich, ein weiteres Puzzlestück in das Bild rein, das auf der Suche nach Erkenntnis in euer Gottesbild dann einpassen könnt. Okay, das Reich Gottes hat einen Herrscher und hat drei Herrscher. Zwei Wahrheiten. Ein Gott mit drei Instanzen. Eben der dreieinige Gott, wie wir es alle gelernt haben, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Ich helfe mir persönlich dabei mit dem Beispiel von Wasser. Das Wasser kann als in Form von Eis oder Schnee mir begegnen und da habe ich dann Spaß dran, wenn ich mit dem Snowboard einen Berg runterfahre. Als flüssiges Wasser, da trinke ich nachher, wenn ich durstig bin, ein Glas davon. Aus dem Bach oder aus dem See. Und an einem nebligen Herbsttag kann es mir auch als Wasserdampf über den feuchten Wiesen als Fotograf ein ganz tolles Motiv geben. Ja, also, aber alles in jeden drei Fällen, dieser drei Instanzen ist eigentlich Wasser. Nur sieht es anders aus, fühlt sich anders an und hat auch natürlich andere Aufgaben. Ähnlich verhält es sich mit den drei Instanzen Gottes. Jeder hat seine Erscheinung, die besonders ist, und jeder hat eine andere Aufgabe. Wie gesagt, ein Vergleich, der nicht hundertprozentig passt, aber der manchmal hilft. Und da habe ich jetzt nochmal einen Vergleich. In der Gemeinschaftskunde vor über 40 Jahren habe ich gelernt, dass es in Deutschland auch Gewaltenteilung gibt und dass es da auch drei Instanzen gibt. Vielleicht wisst ihr das noch. Die Legislative und, super, wisst ihr, warum ihr das alles noch wisst, warum ihr das alles noch abrufen könnt? Weil das, mein Lehrer hat gesagt, das kommt mit Sicherheit in der Klassenarbeit dran, das müsst ihr wissen. Und da habe ich das halt gelernt und was man als Jugendlicher lernt, das kriegt man nicht mehr so leicht aus dem Kopf. Okay, die Legislative, die gesetzgebende Gewalt. Im Reich Gottes ist das der Vater. Er sagt, er bestimmt, was gut und was böse ist. Er gibt uns die Richtlinie. Sein Wort ist Gesetz. Und ja, ihr Lieben, Gesetze sind wichtig, auch wenn sie manchmal nicht so passen. Wenn jeder nur das tun würde, was er möchte, dann würde das Chaos regieren. Deswegen sind Gesetze gut, steht ja auch in der Bibel. Psalm 119, da könnt ihr über Seiten hinweg lesen, wie toll Gottes Wort ist. Er ist der Mittelpunkt der Familie Gottes. Er ist der Ruhepunkt. Für mich in meinem Glaubensleben war Gott so die erste Etappe, kann man sagen. Gott der Vater, die erste Etappe. Bei ihm habe ich mich in die Arme gekuschelt, da habe ich Heilung gefunden, da habe ich Schutz und Zuspruch gefunden. Es war ein Ort, wo man einfach sein durfte und ist immer noch ein Ort übrigens, ganz wichtig, also es ist nicht vorbei. Man muss nichts leisten, man kann aufatmen in seiner Gegenwart. Vater. Ja, und dann kommt die Judikative, die richterliche Gewalt. Im Reich Gottes ist Jesus als Richter berufen. Er ist der fleischgewordene Gott, genauso viel Mensch und genauso viel Gott. Er ist auf diese Welt gekommen, um zu lehren und vor allem auch um vorzuleben, was es bedeutet, ein Bürger im Reich Gottes zu sein. Er ist der Mittler zwischen uns Menschen und dem Vater. Er ist von Gott als Richter berufen, aber er ist auch gleichzeitig unser Anwalt, der uns vertritt. Er vertritt Gottes Interessen und unsere Interessen. Ja, und in meinem Glaubensleben war Jesus die zweite Station. In seiner Nähe, seinen Worten zu lauschen, zu schauen, wie er gelebt hat, von ihm zu lernen, immer mehr zu werden wie er, das war eigentlich für mich als nächstes dran und ist heute immer noch super wichtig. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem, was mir ganz arg auf dem Herzen liegt, nämlich die dritte Macht bei der Gewaltenteilung, die Exekutive, die ausführende Gewalt. In Deutschland wären das zum Beispiel die Polizei. Sie gewährleistet bei uns, dass die Gesetze ausgeführt und eingehalten werden. Wie ist das im Reich Gottes? Im Reich Gottes ist die Exekutive der Heilige Geist. Er, der Heilige Geist, ist der wichtigste Teil in der Dreieinigkeit Gottes für die Gemeinde und für jedes Gemeindemitglied. Der Vater im Himmel ist auf seinem Thron. Jesus sitzt im Himmel zu seiner Rechten. Aber der Heilige Geist ist der Teil Gottes, der uns am nächsten sein kann und auch sein möchte. Er ist von Gott ausgegossen in unsere Herzen, das sagt die Bibel. Ja, und wieder zurück zu mir. Für mich war der Heilige Geist lange Zeit einfach ein Geist. Ein wichtiger Geist, aber wisst ihr, ein Geist ist für uns Menschen nicht greifbar. Da fehlt es manchmal, sich das vorstellen zu können. Das ist einfach nicht richtig real. Und ich habe ganz schweren Bezug zum Heiligen Geist gefunden. Ein Vater kann man sich super vorstellen, ob das jetzt ein gutes Bild ist, wo man vom Vater hat, oder ein schlechtes, aber man kann es sich vorstellen. Oder man kann auch sich sagen lassen, wenn man nie einen Vater gehabt hat, ein Vater ist so und so im Idealfall. Auch einen Sohn kann man sich gut vorstellen, ja, oder einen Bruder oder einen Freund, so auf Augenhöhe. Aber ein Geist, schwierig. Für mich war der Durchbruch ein Buch aus dem Jüdischen, das hat behauptet, dass der Geist Gottes gerade in der jüdischen Tradition einen weiblichen Anteil hat oder den weiblichen Teil in der Dreifaltigkeit repräsentiert. Das ist jetzt keine neue Lehre, wo ich da bringen möchte. Das ist nur ein Vorschlag, wie man den Heiligen Geist sehen und erleben kann. Für mich hat es durchaus Sinn gemacht. Guck mal, der gute Geist in der Familie, wenn es ihn gibt, ist in 99% wer? Die Frau. Das sagen sogar die Männer. Ja, Frauen sind zart, sie sind sensibel, sie sind verletzlich. Und all das trifft auch auf den Heiligen Geist zu. Er wird so in der Bibel beschrieben. Und wenn wir das wissen, dann verstehen wir auch zum Beispiel, warum die Sünde gegen den Heiligen Geist nicht vergeben wird. Weil Jesus sagt, ihr könnt gegen mich sündigen, gegen den Vater, aber gegen den Heiligen Geist, da habe ich echt was dagegen. In der jüdischen Gesellschaft werden Frauen in der Familie, also Mutter und Schwester, besonders in Schutz genommen. Wehe, jemand tut ihnen was zuleide. Ja, und dann kam irgendwann vor einigen Jahren, schon eine Weile her, dieser Film Die Hütte auf DVD und dann auch in die Kinos und so. Jetzt kann man es ja sogar auf Netflix angucken. Finde ich gut. Und der Film, der hat mich nochmal ganz arg bestärkt. Wer kennt denn den? Darf ich mal eure Hände sehen? Also die, wo sich da nicht gemeldet haben, ich möchte euch den Film mal ganz arg ans Herz legen. Leiht euch irgendwo eine DVD aus und guckt euch den mal an. Der war für mich total schön in Bezug auf das Bild Gottes oder wie sich Gott da als eine kleine Familie diesem Protagonisten präsentiert hat. Da ist der Vater plötzlich eine Mutter. Warum? Also eine schwarze Frau. Warum? Weil er, der diese Dreieinigkeit erlebt hat in dieser Hütte, seinen Vater als einen Schläger, der ihn verprügelt hat, erlebt hat. Und einfach da ein ganz verbarrikadiertes Herz gehabt hat. Aber Gott kann sich so Menschen auch anders offenbaren, als eine liebevolle Mutter zum Beispiel. Ja, die Legislative begegnet ihm quasi als Frau und kann so besser angenommen werden. Und Jesus, wie wird er dargestellt, einfach als ein Freund, als ein Kumpel, mit dem man nicht nur gute Gespräche führen kann, sondern mit dem man auch wirklich Spaß haben kann. Lange Zeit war es so, dass Christen eigentlich als Menschen verschrien waren, die zum Lachen in den Keller gehen. Und das finde ich ganz schlimm. Wir sollten eigentlich die Freude gepachtet haben. Der Paulus sagt ja auch, freut euch. Und abermals sage ich euch, freut euch. Und Jesus ist derjenige, der Freude austeilen möchte, der mit uns gemeinsam Spaß haben möchte. Ich leiste mir den Luxus, so ein kleines uraltes Porsche Cabrio zu haben. Das habe ich mal vor langer Zeit für billiges Geld gekauft und immer wieder zusammengeschustert, so ein 914er VW Porsche. Und wenn ich da drin fahre, dann stelle ich mir immer vor, wie Jesus neben mir sitzt und wir gemeinsam da einfach Spaß haben. Wie wir uns die Natur angucken, wie wir durch die Kurven räubern, ja. Und er sagt, hey komm, gib noch ein bisschen Gas, da geht noch was. Natürlich immer im Geschwindigkeitslimit, klar, Fall. Aber wisst ihr, ich denke, das ist legitim, dass man eine lockere Beziehung auch zu Gott hat. Nicht nur verklemmt und ängstlich. Ja, und zuletzt der Heilige Geist. Der wird als zartes Mädchen namens Sarayu, habe ich jetzt nachgeschlagen, Sanskrit, heißt Wind, dargestellt. Und für mich persönlich ist diese Vorstellung plötzlich greifbar. Es fällt mir leichter, mit dem Heiligen Geist in Kontakt zu treten. Ich sage immer noch Heiliger Geist, aber manchmal sage ich auch so himmlische Schwester oder irgend sowas in der Richtung. Einfach, ich kann da besser andocken. Und das ist für mich immer wichtiger, an den Heiligen Geist anzudocken. Es ist für mich einfach das, kann ich gar nicht beschreiben, mit ihm oder mit ihr, wie auch immer, in Tuchfühlung zu bleiben, bestimmt, wie effektiv ich im Reich Gottes bin. Denn als Bürger im Reich Gottes hast du einen Platz. Du gehörst auch zur ausführenden Gewalt. Du und der Heilige Geist, ihr seid nämlich ein Team. Habt ihr das gewusst? Klar, aber man vergisst es ja auch immer wieder. Er zeigt dir den Weg und du gehst ihn. Er ist der Stellvertreter Jesu. Und da er keine Hände und keine Füße hat, weil er ein Geist ist, braucht er oder sie einfach dich. Sarayu, der gute Geist in der Familie Gottes. Sie möchte deine Hilfe haben, um das Reich Gottes zu vergrößern. Sie möchte deine Hilfe haben, um Herzen zu gewinnen, um Menschen zu berühren, um die Finsternis zu vertreiben und viele, viele, viele Lichter anzuzünden, damit Jesus, wenn er wiederkommt, eine wunderbare Braut hat, die auf ihn wartet. Johannes 16, Vers 7. Ich sage euch die Wahrheit, sagt Jesus. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn die waren alle super traurig, als er das angekündigt hat. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Übrigens, so in der Familie, als ihr noch klein wart und euch mal das Knie aufgeschlagen habt, zu wem seid ihr denn gerannt, um euch Trost zu holen? Zur Mama. Auch wieder so ein kleines Indiz, was so ein bisschen darauf hindeutet. Ja. Und jetzt komme ich einfach zum Schluss meiner Predigt, zum letzten Teil. Die ausführende Gewalt im Reich Gottes, Teil 2, seid ihr, das Volk Gottes. Und ich habe vor kurzem in Jeremia eine Bibelstelle gelesen, die hat mich nachdenklich gemacht. Da geht es um zwei Propheten. Einmal um den Prophet Uria und einmal um den Jeremia, nicht im Jesaja, im Jeremia habe ich das gelesen. Und ich lese euch einfach mal das kurz vor, damit ihr versteht, um was es geht. Uria, der Sohn Schemajas, weissagt im Namen des Herrn. Der weissagte gegen diese Stadt, Jerusalem, und gegen dieses Land, ganz wie Jeremia. Als aber der König Joachim und alle seine Gewaltigen und Oberen seine Worte hörten, wollte der König ihn töten lassen. Und Uria, der Prophet, erfuhr das, fürchtete sich und floh und kam nach Ägypten. Aber der König Joachim schickte die Leute nach Ägypten. Die holten ihn und brachten ihn zum König zurück. Dieser ließ ihn mit dem Schwert töten und seinen Leichnam zu den Gräbern des niedrigen Volkes werfen. Szenario 1, ein Prophet von Gott geschickt, verkündigt eine unliebsame Wahrheit und der König sagt, der wird hingerichtet. Er flüchtet, er wird erwischt und muss sterben. Und glaubt mir, Gott hat es nicht gefallen. Ich glaube, Gott hat wirklich mit allen Mitteln versucht, ihn zu retten. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Verses. Aber mit Jeremia war die Hand Ahikams, des Sohnes Schaphans, sodass man ihn nicht dem Volk in die Hände gab, das ihn getötet hätte. Bei Jeremia war es anders. Da war ein Mann Gottes, der hat gehört von Gott. Ich muss diesen Jeremia beschützen. Ich muss da eingreifen. Ich gehöre zur Exekutive Gottes und habe einen Auftrag, diesen Propheten zu schützen. Beim Uria hat vielleicht ein anderer auch was gekriegt und hat es nicht gehört, hat vielleicht Angst gehabt. Gott möchte nicht, dass seine Menschen leiden oder sterben, aber er hat nur dich, um das zu ändern. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit im Reich Gottes. Er kann natürlich Wunder tun, er kann einen Blitz vom Himmel kommen lassen, aber das ist nicht die Regel. Die Regel ist, dass er dich benutzen möchte, um in seinem Reich Wunder zu tun. Und Gott kann auch Wunder tun. Er kann übernatürlich eingreifen. Durch dich. Und ich glaube auch, dass der Grund, warum Gottes Wunder nicht mehr so häufig sind wie früher, dass sie nämlich nicht vornehmlich für uns sind in der Gemeinde, um uns ein Gänsehaut zu verpassen, sondern für die Leute sind, die Gott noch kennenlernen müssen. Und ich glaube, wenn aus einer, sage ich jetzt mal, Sitz- oder Stehmeinde eine Gemeinde wird, die sich auf den Weg macht, dann werden wir auch vermehrt wieder die Kraft Gottes spüren, in unserem Leben und in unseren Gottesdiensten. Aber das können wir nur in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Und dem müssen wir jeden Tag bewusst einen Platz in unserem Herzen einräumen. Oder wir sollten das. Wir müssen es nicht, aber wir sollten es eigentlich. Ja, wir sollten lernen, seinem sanften Hauch mehr und mehr zu spüren und ihm zu folgen. Uns vor Gott vielleicht verspotten zu lassen. Uns zum Narren zu machen. Viele Menschen vielleicht vergeblich ansprechen, nur um die wenigen zu erreichen, die offen sind für die Liebe Gottes. Und an unserer Seite in seinem Reich dienen möchten. Ihr Lieben, der Heilige Geist lädt euch, lädt uns ein, an seiner Seite zu arbeiten. Ihr gehört zur Exekutive im Reich Gottes, gemeinsam im Heiligen Geist. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du ein unbegreiflich wunderbarer, mächtiger, schöner Gott bist, der eigentlich jeder Beschreibung spottet. Der einst darf man dich sehen, Herr, aber jetzt sind wir einfach auch auf den Heiligen Geist drauf angewiesen, der uns hilft, Verbindung mit dir aufzunehmen, der uns hilft, im Touch zu bleiben mit dir, Herr. Ja, und Heiliger Geist, wir möchten dich jetzt einladen, ganz besonders, dass du wieder ganz neu in unsere Herzen kommst. Immer wieder neu, jeden Morgen neu, jeden Mittag, jeden Abend neu. Bei jedem Gebet möchten wir daran denken, dich einzuladen. Ja, bei jeder Ruhepause möchten wir daran denken, dich zu fragen, ob du uns was sagen möchtest, was zeigen möchtest. Herr, hilf uns, dass wir immer wieder innehalten in unserem Weg und kurz stoppen und einfach nachhaken und versuchen, dieses leise Wehen von deinem Geist aufzunehmen, Herr. Und ich weiß, du möchtest uns sensibler machen und wir werden lernen, wir werden besser werden. Und du wirst uns mit mehr Verantwortung betrauen, Herr. Du wirst uns schwierigere Aufgaben geben und uns mehr herausfordern, Herr. Aber das möchten wir doch eigentlich. Eigentlich möchten wir doch, Herr, rauskommen aus der Mittelmäßigkeit und rein in ein Leben, Schulter an Schulter, Hand an Hand mit dir, Herr. Hilf uns, dass wir das wirklich, ja, so diese Disziplin haben, immer wieder innezuhalten, immer wieder zu horchen. Herr, was möchtest du von mir? Halleluja. Und ich segne euch alle, dass ihr das mit nach Hause nehmen könnt in diesem Körble, ja, das ich euch da gemacht habe mit der Predigt. Und dass ihr immer wieder reinguckt und das nochmal auspackt und euch vor Augen führt, wie wichtig es ist. Ihr seid die ausführende Gewalt im Reich Gottes. Gemeinsam mit dem Heiligen Geist. Amen. Der auch eine Frau sein kann. Nehmt's mit oder lasst's bleiben. Es ist mein Gottesbild, ja. Es ist ein Stück weit keine Lehre, wo ich da verbreiten möchte. Aber wie gesagt, es könnte dem einen oder anderen helfen. Vielen Dank.